Das Himalaya-Gebirge wird manchmal auch als das Dach unserer Welt, unserer Erde bezeichnet. Es ist der Dachstuhl unserer Erde. Es ist eine Ansammlung von riesigen Bergen. Und in dieser Ansammlung von riesigen Bergen ragt ein Berg ganz besonders heraus, und das ist der Mount Everest. Der Mount Everest hat eine Höhe von 8.848 Metern. Ein beeindruckendes Ding mitten im Himalaya-Gebirge. Und wenn die anderen Berge schon groß wirken, wirkt dieser Berg einfach nur gigantisch. Aber es gibt ein anderes Gebilde auf unserer Welt, das man nicht sieht auf den ersten Moment, das den Mount Everest in seine Tasche steckt. Und das ist der Marianengraben. Irgendwo im Ozean, für keinen sichtbar, zumindest nicht im ersten Moment, 10.900 Meter tief. Er würde den Mount Everest verschlucken. Nicht sichtbar und trotzdem gewaltig. Er überragt sogar noch den Mount Everest, oder man könnte auch sagen, er unterragt ihn. Wir sind umgeben von Bergen als Menschen. Nicht nur von echten Bergen in der Schweiz oder im Himalaya-Gebirge, sondern von imaginären Bergen, die uns beeindrucken, die unser Leben überragen, auf die wir hinaufschauen. Wir starten heute in eine neue Predigtreihe durch den Kolosserbrief. Und der Kolosserbrief hat eine große Botschaft für uns, nämlich dass Jesus alles überragt. Alles. Egal wie groß die Berge um uns herum auch scheinen, wie gewaltig, wie beeindruckend sie sind, er überragt alle, er steckt sie alle in seine Tasche. Der Kolosserbrief wurde von Paulus ungefähr um 62 bis 63 nach Christus geschrieben. Und man kann davon ausgehen, dass der Brief in etwa zur selben Zeit wie der Brief an Philemon oder der Epheserbrief geschrieben wurde. Was bedeuten würde, dass sich Paulus zu der Zeit im Gefängnis in Rom befindet und damit einige Jahre vor seinem Tod. Kolossä war zur Zeit, als dieser Brief entstand, keine bedeutende Stadt mehr. Es war mal eine wirkliche Metropole. Es ist eine Stadt, die damals in der heutigen Westtürkei lag, damalige Provinz Asia. Und in Apostelgeschichte 19 erfahren wir, dass Paulus und sein Team vor allem in Ephesus tätig waren. Und von dort aus breitete sich das Evangelium in die komplette Provinz aus. Und Kolosse liegt eben nicht weit von Ephesus. Und ein Mann namens Epaphras ging nach Kolosse, predigte dort das Evangelium. Und kurze Zeit später, wahrscheinlich 10 Jahre bevor dieser Brief entstand, ungefähr 10 Jahre vorher, entstand dann dort eine kleine Gemeinde in Kolosse. Und im Zentrum des Kolosserbriefs steht, wie ich schon sagte, Christus mit seiner alles überragenden Größe. Dieser Brief enthält einer der berühmtesten christologischen Texte der Bibel. Viele von euch kennen den Text aus Kolosser 1, 15 bis 20. Ja, hier wird die Größe Jesu über der Schöpfung und auch der neuen Schöpfung proklamiert. Er überragt den gesamten Kosmos und steht im Zentrum der neuen Schöpfung, die in ihm ihren Anfang genommen hat. Und das sind diese beiden Verse, die so wichtig sind, um diesen Brief zu verstehen, wo über Jesus gesagt wird, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das ist Kolosser 1, Vers 15. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Ja, wenn du heute Morgen hier im Gottesdienst bist oder zugeschaltet hast und kein Christ bist, dann ist das vielleicht eine neue Botschaft für dich, obwohl du nicht an Jesus glaubst. Du existierst wegen ihm. Du existierst wegen ihm und du lebst nur wegen ihm. Und dann sagt Paulus etwas weiter unten, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Dieser Satz hier, den könnt ihr euch dick unterstreichen, denn das ist die Zusammenfassung des Kolosserbriefs. Damit er in allem den Vorrang habe. Ersten Platz. über allem. Nichts ist ihm gleich. Und diese überragende Größe von Jesus zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Brief. Paulus sagt uns, dass in Christus die Fülle der Gottheit wohnt. Dass in Christus Gott die gesamte Schöpfung mit sich versöhnt. Dass Christus das Geheimnis Gottes ist, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Christus wird in Kapitel 2 als das Haupt jeder Gewalt und Macht proklamiert. In Christus hat Gott den Triumph gehalten über alle Gewalten und Mächte. Und in Kapitel 3, Vers 1 erfahren wir, dass Christus zu Rechten des Thrones des Vaters sitzt. Christus überragt alles und er allein ist genug. Das ist die Botschaft des Kolosserbriefs. Er überragt alles und er allein ist genug. Aber Paulus möchte nicht einfach dabei stehen bleiben, dass wir das verstehen, sondern er möchte uns zeigen, wie diese überragende Bedeutung von Jesus sich auswirkt auf unser Leben, auf unser alltägliches Leben als Kinder Gottes, für unsere Nachfolge, unsere Beziehungen. Und ganz deutlich wird das in Kapitel 3, wo Paulus uns auffordert, unseren Fokus auf Christus zu richten, der zu Rechten des Vaters sitzt, wodurch unser Leben dann echte, tiefgreifende Veränderungen erfahren kann. Ja, das ist das große Ziel, das Paulus in diesem Brief hat. Wir sollen Christus, dem alles überragenden Sohn Gottes, immer ähnlicher werden. Und wenn ihr eure Bibeln gerade da habt, dann schlagt doch mal mit mir Kapitel 1, Vers 28 auf. Dort sagt Paulus nämlich, warum er diesen Brief geschrieben hat, und er zeigt uns, dass genau das sein Ziel ist. Kapitel 1, Vers 28, da heißt es, ihn, also Christus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren und jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Ja, das ist Paulus Ziel mit diesem Brief. Die Menschen, die das lesen, sollen Jesus ähnlicher werden. Sie sollen ihm ähnlicher werden. Ja, also ihr merkt schon, ich mache jetzt gerade so eine Einleitung in den Brief, damit wir, wenn wir dann in den Brief einsteigen, immer wieder den Refrain des Briefes vor Augen haben, die Hauptbotschaft des Briefes vor Augen haben. Ja, warum sah sich Paulus gedrängt, diesen Brief mit dieser Botschaft zu schreiben? Nun, in Kolossee gab es ein großes theologisches oder geistliches Problem. Das wird spätestens in Kapitel 2, Vers 8 deutlich, wo Paulus zu den Kolossern sagt, seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen. Ja, die Gemeinde in Kolossee war bedroht durch Denkströme und Irrlehren. Und man kann nicht genau sagen, was das für eine Irrlehre war, weil das, was Paulus in dem Brief beschreibt, hat sowohl jüdische Elemente, aber irgendwie auch griechische Elemente und sogar Elemente von der phrygischen Volksreligion, nämlich Engelsanbetung und Visionen und das ganze Zeug. Aber das große Problem war, diese Irrlehre wollte die Christen dazu bringen, die Wahrheit anzuzweifeln, dass Jesus tatsächlich genug ist. Darum ging es ihnen. Sie verführte die Gläubigen dazu, zu glauben, dass sie mehr bräuchten. Sie sollten eine Fülle, das Wort kommt immer wieder vor im Kolosserbrief, eine Fülle außerhalb von Jesus suchen. Und diesem Denken hält Paulus diese überragende Größe und Erhabenheit Jesu entgegen, um seinen Geschwistern zu sagen, Jesus ist genug für euch. Genug für eure Rettung, genug für eure Heiligung, genug für eure Beziehungen und für eure Ethik. Er ist genug. Er ist genug. Und das ist so toll. Eigentlich so richtig in der Mitte des Briefes gibt es einen Vers, das ist der zweite, den ihr euch unbedingt unterstreichen müsst, nämlich Kapitel 2, Vers 10. Da sagt Paulus zu seinen Lesern, ich lese mal ab Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und jetzt kommt's, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Das ist ein Indikativ. Also nicht etwas, was ich mir erarbeiten kann oder so, sondern ich bin in Christus zur Fülle gebracht. Das steht im Mittelpunkt. Und deswegen sagt Paulus, Christus allein ist genug. Es gibt keine Fülle außerhalb von ihm. Und wir werden gleich zu Beginn des Briefes merken, dass für Paulus mehr von Christus nichts anderes bedeutet als mehr vom Evangelium. Dass wenn er sagt, Christus ist genug, nichts anderes meint als das Evangelium von Jesus ist genug. Denn dieses Evangelium steht unmissverständlich im Zentrum dieser ersten 8 Verse, die Georg uns vorgelesen hat. Hier sehen wir, dass die Realität und die Kraft des Evangeliums so überragend ist, dass dadurch sowohl unsere gesamte Identität als auch unser Leben verändert wird. Und deshalb wollen wir uns das jetzt gemeinsam ansehen. Und diese ersten 8 Verse habe ich mit dieser Überschrift betitelt: Die überragende Realität und Kraft des Evangeliums feiern. Wenn ihr in der letzten Woche Auto gefahren seid oder Radio gehört habt dabei oder auch zu Hause, dann habt ihr irgendwann mal die freundliche Stimme eines schwedisch klingenden Mannes gehört, der zu euch gesagt hat: Wohnst du noch oder lebst du schon? IKEA. Werbung ist etwas extrem Interessantes. Denn Werbung gibt uns vor, wie wir zu sein haben. Ja, Werbung gibt uns vor, was wir unbedingt brauchen. Ein neues Auto, einen neuen Look, einen neuen Schrank mit einem schwedischen Namen oder was auch immer, ein neues Smartphone. Und Werbung funktioniert eigentlich nach dem Prinzip, dass es uns ein Leben vor Augen malt, wo wir dann dieses Leben mit unserem Leben vergleichen und merken, oh, mein Leben ist doch nicht so gut. Ist doch nicht so cool. Da fehlt was. Wenn ich das habe, dann habe ich ein richtig gutes Leben. Zumindest für ein paar Momente. Werbung verbreitet die ganze Zeit Negativbotschaften. Du bist zu arm, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu altmodisch, was du hast, reicht nicht, wie du aussiehst, passt nicht. Du brauchst mehr, um angenommen, respektiert und beliebt zu sein. Du darfst niemals zufrieden sein. Zufriedenheit ist der Tod von Werbung. Es ist der Tod von unserer Konsumgesellschaft. Ein amerikanischer Philosoph, der Christ ist auch, er hat gesagt, eine interessante Bemerkung gesagt: Unsere Konsumgesellschaft verkündet die ganze Zeit Gesetz ohne Evangelium. Gesetz ohne Evangelium. Du musst das haben, du musst das tun, du brauchst unbedingt das. Und wehe, du hast das nicht. Es gibt keine Gnade. Dann bist du nicht angenommen, dann bist du nicht gut genug, dann fehlt dir was. Und so steigt auch in unserer Gesellschaft, nicht nur durch unsere Konsumgesellschaft, sondern durch die Vergleichskultur, durch die sozialen Medien, eine Angst, nicht angenommen zu werden, Angst, niemals gut genug zu sein. Unzufriedenheit pulsiert in unseren Adern. Warum? Weil unser Herz nicht zu Hause ist. Der Kirchenvater Augustinus hat deshalb so recht mit dem Satz, den er ganz zu Beginn seiner Bekenntnisse geschrieben hat, dass unser Herz unruhig ist, bis es zur Ruhe findet in Gott. Und wir als Christen sind nicht komplett frei von dieser grundlegenden Unzufriedenheit. Auch in unserem Leben kann es dazu kommen, dass wir so etwas wie Mangel in Bezug auf uns selbst und unser Leben empfinden. Und schnell lassen wir uns von dem definieren, was wir nicht haben. Doch wohin gehen wir, wenn diese Gefühle von Mangel, von nicht genug haben, von nicht genug sein, wohin gehen wir, wenn diese Gefühle unser Herz immer mehr bestimmen? Gehen wir zu Christus und seinem Evangelium? Ist uns Christus und sein Evangelium genug? Oder bringen wir unser Herz bei den Quellen unserer säkularen Welt zur Ruhe? Geld, Lifestyle, Beziehungen, Anerkennung. Der Kolosserbrief ist ein leidenschaftlicher Ruf zurück zu dem Glauben, dass Christus und sein Evangelium genug sind. Und dieser leidenschaftliche Ruf wird schon in den ersten Zeilen des Briefes laut, schon in der Begrüßung. Ja, wir dürfen Begrüßungen von Paulus niemals so verstehen, als sei das einfach ein notwendiges Übel in jedem Brief, weil Paulus muss kurz Hallo sagen, sonst checken die Leute ja nicht, dass er das ist. Nein, sondern Begrüßungsworte sind mehr oder weniger die Vorbereitung für die Bühne. Schon in der Begrüßung setzt Paulus sozusagen den Ton, worum es geht. Und das merken wir auch in unserer Begrüßung. Paulus stellt sich kurz vor, als Apostel Jesu durch Gottes Willen und auch seinen Partner, nämlich Timotheus, also sein Evangeliumspartner. Er nennt ihn Bruder, was so die tiefe Verbundenheit zwischen den beiden zeigt. Und wir können davon ausgehen, dass die beiden vielleicht sogar diesen Brief gemeinsam geschrieben haben. Paulus ist der Hauptautor, aber Timotheus war dabei. Wahrscheinlich sogar in dieser Zeit mit Paulus zusammen im Gefängnis. Und dann, und jetzt geht's los, dann verrät Paulus, an wen sein Schreiben gerichtet ist. Und jetzt achtet mal darauf, wie er seine Leser bezeichnet. Er sagt, den Heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolossee, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Es ist total spannend, wenn wir uns allein diesen Satz nur angucken. Paulus schafft es, unglaublich viel von dem Segen reinzupacken, der uns durch Christus gehört. Ja, Paulus nennt sie Heilige. Das Wort hier, ich weiß nicht, wie das bei euch übersetzt ist, bei mir ist es ein Adjektiv, es ist eigentlich ein Substantiv. Heilige, also du bist ein Heiliger. Und er meint damit nicht, dass seine Leser perfekt sind oder fehlerlos oder vollkommen. Heilige, das ist ihr Status vor Gott. Sie wurden heilig und gerecht gemacht durch das Blut Jesu. Die Gerechtigkeit Jesu wurde ihnen zugerechnet. Unter der Woche bin ich auf ein Zitat von Spurgeon gestoßen, das mir wieder neu zu verstehen gegeben hat, was das bedeutet, dass es nicht meine Gerechtigkeit oder meine Heiligkeit ist, die mich annehmbar vor Gott macht, sondern die von Christus. Spurgeon hat gesagt, mein Blick auf Jesus bringt mir Freude und Frieden, aber es ist Gottes Blick auf Jesus, der mir Heil sichert. Das bedeutet Rechtfertigung, das bedeutet, dass ich heilig bin durch Jesus. Mein Blick auf Jesus bringt mir Freude und Frieden, aber es ist Gottes Blick auf Jesus, der mir Heil sichert. Gott schaut auf mich durch Christus und alles, was er sieht, ist heilig, rein. Dann nennt Paulus seine Leser treue Brüder und bezeichnet Gott als ihren gemeinsamen Vater. Heißt, sie sind Teil von Gottes Familie. Der heilige Gott ist durch Christus ihr Vater. Ihnen gilt seine väterliche Fürsorge. Er hat sie adoptiert. Und unauflöslich und für ewig gehören sie zu ihm als seine Kinder. Er liebt sie genauso wie seinen fehlerlosen Sohn. Und dann sagt Paulus zu ihnen, dass sie seine Brüder in Christus zu Kolossee sind. Und diese Formulierung ist spannend. Wörtlich heißt es nämlich hier, Brüder in Christus in Kolossee. Es ist so, als würde Paulus zwei Ortsangaben formulieren. Ja, ihr seid in Kolossee, aber eigentlich seid ihr in Christus. Kolossee, das ist euer irdischer Wohnort, aber euer eigentlicher Wohnort ist Christus. In Christus ist einer der wichtigsten Ausdrücke für Paulus. Über 80 Mal verwendet er ihn in seinen Briefen. Und in Christus bedeutet, dass etwas Neues angebrochen ist. Wir sind nicht mehr in Adam, sondern wir sind in Christus. Ich bin mit ihm durch Glauben vereint. Meine komplette Existenz hat eine neue Richtung bekommen. Es bedeutet, dass in Christus meine Identität verankert ist. Da liegt mein Leben, meine Sicherheit und meine Beziehung. Es gibt kaum einen Vers, der das so schön deutlich macht wie der Kolosser, in Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das bedeutet in Christus sein. Und dann setzt Paulus zu seinem Gruß an und sagt zu ihnen, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Wir als Christen in der heutigen Zeit, wir haben manchmal die Tendenz, diesen Satz ganz schnell zu überlesen. Wir müssen bedenken, die Menschen, die diesen Brief als erstes gelesen haben, waren Heiden. Das waren Heiden, die hatten nichts mit Gott zu tun. Die würden niemals auf den Gedanken gekommen, dass der heilige Gott ihnen gegenüber gnädig sein könnte. Dass sie Frieden mit diesem Gott haben könnten. Und dann lesen sie dieses Grußwort, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Und Paulus sagt ihnen damit, meine lieben Geschwister in Kolossee, über eurem Leben steht eine komplett neue Realität. Eine komplett neue Realität. Ihr seid durch den Glauben an Jesus nicht mehr Feinde Gottes, sondern Begnadigte. Ihr seid Begnadigte. Ihr steht nicht mehr unter Gottes Zorn, sondern sein Friede regiert über eurem Leben. Ja, innerhalb eines Verses, innerhalb dieser kurzen Begrüßung zählt Paulus auf, wer wir durch Christus sind und was wir durch ihn haben. Einen neuen Status, eine neue Familie, eine neue Identität und Zugehörigkeit und eine neue Realität, die unser Leben bestimmt. Und merken wir, was er damit macht? Einer Gemeinde, deren Glauben durch das Denken bedroht war, dass Jesus nicht genug ist, macht Paulus gleich zu Beginn klar: Allein was ihr durch und in Christus habt, ist letztendlich, was euch definiert. Begreift das neu. Jesus und sein Evangelium sind genug für euch. Ihr braucht nicht mehr. Ihr braucht nicht mehr. Und das gilt auch für dich. Das gilt für dich ganz persönlich. Das Evangelium definiert, wer du bist. Heilig, Teil von Gottes Familie, Sohn, Tochter, in Christus, begnadigt, versöhnt mit dem heiligen Gott. Und das müssen wir immer wieder neu im Glauben ergreifen, weil es so viele Dinge in deinem und meinem Leben gibt, von denen wir uns bestimmen und definieren lassen. Weil wir immer wieder der Lüge glauben, dass Christus nicht reicht, dass die Zusagen seines Evangeliums nicht genug sind. Wo suchst du Ruhe für dein Herz? Wo suchst du Ruhe für dein Herz? Wohin gehst du als Kind Gottes, wenn sich Unzufriedenheit über einen Mangel, den du in deinem Leben wahrnimmst, in dir breit macht? Wohin gehst du dann? Es ist nicht tragisch, dass wir als Kinder Gottes, die wir Christus erkannt haben, die wir Christus gesehen haben im Glauben, dass wir doch so oft so leben und so handeln, als würde Christus nicht reichen. Als sei er nicht genug. Und was wir deshalb brauchen, ist ein größeres Bild von Jesus. Das ist, woran unser Herz am meisten erkrankt. Ein zu kleines Bild von Jesus. Wir brauchen diesen Marianengraben, der alles verschluckt, der größer ist als alles, als jeder Mount Everest, vor dem wir staunend stehen. Das ist, was wir brauchen. Ich möchte dich einfach fragen, wovon lässt du dich definieren? Sind es Maßstäbe und Ideale unserer Kultur? Ist es das, was du hast oder vielleicht das, was du nicht hast? Ist es dein Beziehungsstatus, verheiratet oder Single? Ist es deine eigene Frömmigkeit? Wovon lässt du dich definieren? Als Kind Gottes, ist es deine Vergangenheit, Versagen, dass du mit dir rumschleppst und dass du irgendwie nicht los wirst? Weil es weh tut, das loszuwerden und du lässt dich irgendwie immer mehr davon definieren, was passiert ist und was mal war, statt von dem, was Gott dir jetzt in diesem Moment durch Christus sagt über dich. Lässt du dich definieren von deiner Vergangenheit? Oder lässt du dich definieren von deiner Gegenwart, von dem Erfolg, den du gerade hast oder auch von dem Leid, durch das du jetzt gerade gehst? Lässt du dich definieren von deinem Herzen, das dich Tag für Tag anklagt oder einer Sünde, mit der du immer wieder kämpfst, sodass in deinem Kopf immer mehr die Gleichung entsteht, diese Sünde, das bin ich. Dieses Versagen, das macht mich aus. Dieser Mangel, das bin ich. Lass dir heute gesagt sein, wenn du Gottes Kind bist, wenn du an Christus glaubst, dann ist es das Evangelium, es ist deine Einheit mit Jesus durch Glauben allein, die dich definiert. Das ist deine Identität, das ist, wie Gott dich sieht, jetzt und für immer. Und deshalb will ich dich ermutigen, tauch jeden Tag neu in diese Quelle ein und such keine andere. Deine Suche nach mehr kann bei Jesus enden, in den durchbohrten Händen deines Erlösers. Ich will dich wirklich einladen. Lass dich nicht definieren von dem vermeintlichen Mangel, den dir unsere Kultur, andere Menschen oder dein eigenes Herz die ganze Zeit vor die Nase hält. Sondern lass dich definieren von dem, was Jesus voller Liebe und Überzeugung über dich sagt. Lass dich davon definieren. Egal in was für einer Phase deines Lebens du dich gerade befindest, ob du Single bist oder verheiratet, ob du dich auf einem Berg oder in einem Tal befindest, Jesus will dich definieren. Und Jesus darf dich definieren. In all unseren Freuden ist Jesus besser. In all unseren Leiden ist Jesus genug. Wir brauchen nicht mehr als Christus, sondern wir brauchen mehr von Christus. Und es ist sein Evangelium, das uns definiert. Und es ist auch dieses Evangelium, das uns verändert. Und das ist das Zweite, was wir in unserem Text sehen. Das sind die Verse 3 bis 6. Unaufhaltsam und lebensverändert. Das Evangelium verändert die Welt und dein Leben. Schon im Jahr 300 nach Christus erreichte die christliche Kirche eine Größe von ca. 7 bis 9 Millionen Anhängern. Und das, obwohl Christen vom ersten Tag an durchgängig diskriminiert, ausgegrenzt, verfolgt und getötet wurden wegen ihres Glaubens an Jesus. Die Ausbreitung des christlichen Glaubens ist mit menschlichen Mitteln eigentlich überhaupt nicht zu erklären. Unaufhaltsam breitete sich diese Bewegung aus, die irgendwo in Judäa mit einem jüdischen Rabbi und einer völlig unqualifizierten Truppe begonnen hatte, die keine Gewalt anwandte. Und während das Christentum heute in unseren Breitengraden vielleicht zurückgeht, breitet sie sich an anderen Orten, vor allen Dingen in Fernost und in Afrika, wie ein Feuer unaufhaltsam aus. Gerade an Orten, wo es gefährlich ist, sich zu Jesus zu bekennen. Es ist so ermutigend, nach China zum Beispiel zu schauen und zu sehen, wie das Evangelium dort wächst und wächst und wächst, obwohl es unterdrückt wird durch die Regierung. In Vers 3 beginnt Paulus, Gott für seine Brüder und Schwestern zu danken, die er persönlich nie kennengelernt hat. Er sagt, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Und dann nennt er den Grund für seine Dankbarkeit. Ab Vers 4. Und kurz zusammengefasst ist der Grund für seine Dankbarkeit die Tatsache, dass das Evangelium überall auf der Welt und auch im Leben seiner Geschwister in Kolossee für Veränderungen sorgt. Paulus feiert die verändernde Kraft des Evangeliums, sowohl global als auch persönlich. Er darf miterleben, wie sich das Evangelium unaufhaltsam ausbreitet in alle Himmelsrichtungen. Und er darf sehen, wie Männer und Frauen und Kinder, wie Menschenherzen verändert werden. Und in Vers 6 bringt Paulus diese beiden Dinge zusammen, wenn er sagt, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit anerkannt habt. Ja, Paulus feiert also zum einen die weltweite Ausbreitung des Evangeliums. Und die Veränderung an unzähligen Orten. Er sagt, das Evangelium bringt Frucht und es wächst. Also es entwickelt eine Eigendynamik. Es ist nicht aufzuhalten. Das Evangelium breitete sich damals sowohl geografisch aus, aber auch gesellschaftlich und kulturell. Es machte von nichts und niemanden Halt. Das Evangelium kennt nämlich keine kulturellen, gesellschaftlichen oder geografischen Grenzen. Es ist eine Botschaft, die jeden Menschen aus jeder Kultur betrifft, weil sie die eine große Not des Menschen anspricht und die eine einzige große Lösung proklamiert. Und das, was Paulus hier über das Evangelium sagt, ist wie ein Echo aus dem ersten Buch Mose. Ja, wie der Anbruch einer neuen Schöpfung. Er sagt, zu Adam wurde gesagt in Genesis 1, in 1. Mose 1, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und jetzt heißt es über das Evangelium, dass es Frucht bringt und wächst. Ja, der erste Adam sollte die Erde mit seinen Nachkommen füllen. Der zweite Adam, Jesus, füllt die gesamte Erde mit Söhnen und Töchtern Gottes. Das ist der Gedanke dahinter. Das Evangelium verändert die Welt und Paulus feiert das. Und wie tut das Evangelium das? Indem es Menschen, indem es Herzen und Leben verändert. Und es ist vor allem diese persönliche Veränderung, die Paulus wahrnimmt und feiert. Schaut mal dazu in die Verse 3 bis 5. Lass uns das nochmal gemeinsam lesen, was Paulus hier sagt. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. da wir von eurem Glauben an Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr, also von dieser Hoffnung, habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums. Ja, was Paulus also sagt, ist, dass das Evangelium seine Leser tatsächlich verändert hat. Er hat von ihrem Glauben an Christus und ihrer Liebe zueinander gehört. Und dann zeigt er uns, woher dieser Glaube und diese Liebe kommen. Vers 5. Wegen der Hoffnung, die im Himmel für euch aufbewahrt ist. Also die Hoffnung des Evangeliums führte dazu, dass ihre Herzen und auch ihr Handeln immer mehr verändert wurden. Ihre Beziehung zu Jesus wurde immer tiefer und tiefer und ihre Liebe zueinander wurde immer fester und fester. Aus der Hoffnung, die sie im Evangelium haben, entsprangen dieser Glaube und diese Liebe. Und das ist etwas, was wir immer wieder versuchen hier in den Predigten, was Georg und ich immer wieder versuchen in den Predigten zu sagen, weil es so unglaublich wichtig ist, dass wir das verstehen. Das Evangelium ist nicht einfach nur eine Botschaft, die wir glauben und bekennen. Es ist nicht einfach nur die eine Nachricht, die wir am Anfang unseres Glaubens annehmen und dann zur Seite stecken in den Schrank unseres Glaubens und dort verwahren, ganz sicher und auch nicht mehr rausholen. Das Evangelium ist Gottes überragende Kraft, das Herzen, die Herzen erreicht und belebt und so unser Leben von innen nach außen verändert. Wir haben das in Römer 1 gerade gehört. Es ist Gottes Kraft, durch die er unsere Herzen erweicht, für sich gewinnt, sodass wir ihn immer mehr lieben, ihn immer mehr vertrauen und immer mehr dazu bereit sind, uns ihm hinzugeben. Ja, das Evangelium bringt mich dazu, mich im Glauben voll und ganz an Jesus zu hängen, weil es mir vor Augen hält, wie unendlich groß Jesus ist, wie unendlich groß der Reichtum ist, den ich in ihm habe. Ich sehe auf ihn und in mir wächst immer mehr diese Überzeugung, er ist genug, er ist alles, was ich brauche. Ja, wenn ich aufs Kreuz blicke, wenn ich dort seinen überragenden Wert sehe, seine überragende Bedeutung und seine überragende Liebe zu mir, dann verstehe ich neu, dass ich mich mit dem ganzen Gewicht meiner Existenz auf ihn werfen kann. Egal wie ich mich fühle, egal durch welches Tal ich gerade gehe, das Evangelium verändert meine Beziehung zu Jesus und ich bin der festen Überzeugung, dass die Beziehung von vielen Christen zu ihrem Jesus, zu ihrem Erlöser deswegen abflacht und erkaltet, weil sie das Evangelium aus ihrem Repertoire verfrachtet haben. Wir brauchen das Evangelium nicht am Anfang unseres Lebens, wir brauchen es unser ganzes Leben lang, bis wir sterben. Das Evangelium ist nicht das ABC des christlichen Glaubens. Es ist das A bis Z des christlichen Glaubens. Das ist die Quelle, aus der wir immer und immer wieder trinken müssen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum manchmal in Gemeinden die Liebe zwischen Geschwistern immer mehr erkaltet. Es liegt nicht daran, dass der andere einfach total komisch ist und ich natürlich nicht. Sondern es liegt daran, dass wir das Evangelium nicht genug in unserer Mitte haben. Dass ich selber nicht genug mir das Evangelium vor Augen halte, denn das Evangelium verändert meine Beziehungen. Tony Merida, ein Pastor aus den USA, hat einmal gesagt, hab dein Herz im Himmel bei Jesus, dann wirst du deine Geschwister auf der Erde lieben. Hab dein Herz im Himmel und du wirst anfangen, Menschen auf der Erde zu lieben. Das Evangelium verändert meine Beziehungen. Warum? Es bringt mich dazu, trotz allem zu vergeben, mich weiter und weiter in Versöhnung zu investieren, auch wenn jeder sagen würde, es hat keinen Sinn mehr. Es bringt mich dazu, nicht zuerst zu fordern, sondern zu geben. Etwas, was ich immer wieder lernen muss. Und wie tut das Evangelium das? Indem es mir vor Augen hält, wie viel unvergleichlich mehr Gott mich in Christus geliebt hat, wie viel er mir vergeben hat, wie viel er mir aus reiner Gnade geschenkt hat, ohne etwas zurückzufordern. Am Kreuz werde ich mit unverdienter Liebe und Vergebung und Opferbereitschaft konfrontiert, die mein Herz näher zum Herzen meiner Frau, meiner Geschwister und meiner Mitmenschen bringt. Und deswegen, durch das gesamte Neue Testament macht Gott uns klar, wenn es etwas gibt, das deine und meine Ehe, das deine und meine Beziehungen und Freundschaften verändern, vertiefen, heilen und retten kann, dann ist es das Evangelium. Es ist nichts anderes. Es ist das Evangelium. Es verändert alles. Es ist Gottes überragende Kraft zur Veränderung. Und zwar Veränderung bis ans Äußerste der Erde und bis ins Innerste des Menschen. Das ist die überragende Kraft des Evangeliums. Und Paulus ist so begeistert von diesem Evangelium. Und ich liebe das so zu lesen, wie er einfach darüber jubelt, was das Evangelium tut. Weltweit und im Leben seiner Geschwister. Und ich möchte uns einfach mal fragen, feiern wir das Evangelium noch? Feiern wir das noch? Ich meine, wirklich feiern, jubeln wir darüber? Wenn wir das besingen im Gottesdienst, wenn du zu Hause bist und Bibel liest, jubelst du noch darüber? Feierst du das? Wie kann man das Evangelium feiern? Wie kann man das feiern? Nun, wir tun das heute ganz bewusst mit dem Abendmahl. Wir werden das nachher feiern. Aber wie können wir das sonst noch tun? Wir können das Evangelium feiern, indem wir in einer Welt, die das Evangelium ablehnt, das Evangelium festhalten. Als die eine Kraft, durch die Gott Menschen rettet. In einer Welt, die unser Evangelium, die Gottes Evangelium, für schwach, unscheinbar und sogar für dumm hält, halten wir daran fest, dass es Gottes Kraft ist, die Menschen verändert. Wir können das Evangelium feiern als Gemeinde, indem wir es in die Mitte unserer Gemeindearbeit und unserer Gottesdienste nehmen. Wir können als Gemeinde das Evangelium feiern, indem wir die Ausbreitung des Evangeliums zu unserem Herzensanliegen machen. Feiern, was Gott in der Welt tut und uns selbst in Mission investieren. Aber das ist ja noch ein bisschen weit weg für uns. Wir können das Evangelium feiern, indem wir es täglich auf unser eigenes Herz, unser eigenes Leben anwenden. Ich glaube, dass hier wirklich, das habe ich ja gerade schon angesprochen, dass hier wirklich ein großes Problem liegt. Jeder von uns wird das Evangelium kennen. Aber anwenden? Anwenden? Und deshalb will ich uns ermutigen, lasst uns dieses Evangelium neu zu unseren Herzen sprechen. Es ist diese Quelle, aus der unsere Herzen immer wieder trinken müssen, für uns selbst und für unsere Beziehungen. Lass es uns zu unserem Herzen sprechen, um die Gleichgültigkeit und fehlende Liebe gegenüber Gott zu bekämpfen. Denn ich sag dir, deine Liebe zu Jesus wird dann wieder Feuer fangen, wenn du seine Liebe zu dir neu siehst und immer wieder siehst. Und dann lass es in deine Beziehungen hineinsprechen. Lass das Evangelium deine Bereitschaft zur Vergebung, zur Hingabe, zur Treue, zur Demut neu beleben. In deiner Ehe, in deiner Beziehung zur Gemeindegeschwistern, in deiner Beziehung zu deinen Nachbarn. Es geht nicht nur darum, das Evangelium zu kennen hier im Kopf, sondern es geht darum, es anzuwenden auf mein Herz. Jedes Mal dann, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Jedes Mal dann, wenn es darum geht, zu vergeben. Jedes Mal dann, wenn es darum geht, nicht zu fordern, sondern zu geben. Und ich bin auch hier fest davon überzeugt, dass das Evangelium unsere Ehen, unsere Beziehungen wirklich heilen und retten und verändern und vertiefen kann. Wir brauchen nicht irgendetwas zu dem Evangelium, sondern wir brauchen mehr vom Evangelium in unseren Ehen. Wir brauchen mehr vom Evangelium in unseren Freundschaften. Wir brauchen mehr vom Evangelium in unseren Gemeinden. Das wird unsere Beziehungen verändern, wenn wir uns ums Kreuz drehen und nicht mehr um uns selbst. Und da ist noch eine Sache. Die ist eher indirekt in diesem Text, aber trotzdem ist sie so wichtig. Wie kannst du das Evangelium feiern? Indem du Veränderung, die du im Leben deines Freundes, deiner Frau, deiner Geschwister wahrnimmst, feierst, indem du Gott dafür dankst. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Ermahnung scheint manchmal die einzige geistliche Disziplin und Kritik die einzigen geistlichen Disziplinen zu sein, die wir drauf haben. Aber wie ermutigt müssen die Geschwister in Kolosse gewesen sein, als sie das hier gelesen haben? Dass Paulus das feiert, was bei ihnen passiert. Wie ermutigend wäre das, wenn du das einfach mal vornimmst, auf eine Person aus unserer Gemeinde zuzugehen und sagen, ey, ich danke so sehr Gott dafür, dass du so und so in dieser Situation reagiert hast. Ich danke so sehr Gott dafür, dass ich sehe, wie du gerade echt Jesus voll nachfolgst. Das wahrnehmen, das sagen. Wir sind manchmal mit Kritik sehr schnell, aber mit Lob, das fällt uns schwer. Aber lass uns hier von Paulus lernen und Gott dafür danken, was er im Leben anderer Menschen tut. Auch in unseren Ehen. Nicht zuerst nur kritisieren, sondern das wahrnehmen, was Gott im Leben anderer Menschen oder meines Ehepartners tut. In meinen Freundschaften, in der Gemeinde. Vielmehr wahrnehmen, was Gott in unserer Mitte tut, wie er uns verändert, wie er uns liebevoller macht. Lasst uns das Evangelium feiern und lasst uns dafür arbeiten, dass wir noch mehr von Gottes Kraft im Leben unserer Gemeinde wahrnehmen und auch im Leben von Menschen, in die wir uns hinein investieren. Und das ist der letzte Punkt, den wir hier sehen. Gehört und gelernt, das Evangelium kommt durch Menschen zu Menschen. Am Ende unseres Textes kommt Paulus auf einen Mann zu sprechen, der eine ganz zentrale Rolle im Leben seiner Leser gespielt hat. Ein Mann namens Epaphras. Es muss ein beeindruckender Mann gewesen sein. Wie er beschrieben wird in diesem Brief, es muss ein Mann voller Leidenschaft und Hingabe gewesen sein. Ein Mann des Gebets, der sich aufgeopfert hat für diese Menschen in Kolosse. Durch ihn ist diese Gemeinde entstanden. Und Paulus bezeichnet ihn hier als geliebten Mitknecht, als treuen Diener des Christus. Und warum erinnert Paulus seine Leser an Epaphras? Wahrscheinlich, weil sie ein bisschen in der Gefahr standen zu vergessen, dass Gott einen einfachen Menschen gebraucht hat und eben keine Engel oder besonderen Erfahrungen, um seine verändernde Kraft in ihr Leben zu bringen, sondern einen ganz normalen Typ. Von ihm hatten sie das Evangelium gehört und gelernt. Das Evangelium kommt durch Menschen zu Menschen. Und zwar durch schwache, fehlerhafte Menschen. Die Kraft des Evangeliums entfaltet sich gerade dort, wo ganz normale Menschen, die Gottes Kraft selbst erlebt haben, anfangen, anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Jesus sucht sich menschliche Werkzeuge aus, um die überragende Kraft seines Evangeliums im Leben von anderen Menschen zu entfalten. Er braucht keine Übermenschen, sondern Diener wie Epaphras, die treu, voller Hingabe und Leidenschaft sind für dieses Evangelium. Er gebraucht Diener, die sich in andere Menschen investieren, mit ihrer Zeit, ihrer Kraft, ihren Gedanken und ihren Gebeten. Bin ich so ein Werkzeug des Evangeliums? Bist du so ein Werkzeug des Evangeliums für deine Ehefrau, für deinen Ehemann? Bist du so ein Werkzeug des Evangeliums für deine Kinder, deine Freunde, für Menschen in der Gemeinde, mit denen du vielleicht sonst nichts zu tun hast? Und ich will dir heute sagen, und ich meine das wirklich ernst, wie ich das sage, Gott möchte, dass dein Leben Bedeutung hat. Gott möchte, dass dein Leben Bedeutung hat. Du sollst nämlich Spuren hinterlassen im Leben von anderen. Dein Leben soll Einfluss haben, einen Unterschied machen, wenn du wie Epaphras Gottes Evangelium in das Leben von Menschen hineinsprichst, die Gott dir über den Weg schickt. Durch deinen Dienst soll Evangeliumsveränderung stattfinden im Leben von anderen, wenn du ihnen Jesus nahe bringst. Bist du so ein Werkzeug? Gibt es in deinem Umfeld Menschen, in die du dich hinein investierst? Jesus hat in Matthäus 28 Jünger so definiert, dass es Menschen sind, die Jünger machen. Ist das in deinem Leben der Fall? Investierst du dich in andere, damit andere Jesus ähnlicher werden? Hilfst du anderen dabei, Jesus immer mehr als den zu erkennen, der er ist, als den alles überragenden König? Und deshalb will ich uns am Ende der Predigt neu einladen und motivieren, echte Jüngerschaft zu leben, hier in der Gemeinde, in deiner Familie und Ehe, aber auch darüber hinaus. Und lasst uns hier von Paulus und Epaphras lernen. Die haben nämlich etwas sehr Einfaches gemacht. Sie haben das Evangelium hineingesprochen. Sie haben Evangeliumsveränderung gefördert. Ja, Paulus spricht hier nicht nur davon, dass die Menschen in Kolosse das Evangelium gehört haben, sondern sie haben es von Epaphras gelernt. Gelernt. Er hat sich Zeit genommen für sie. Paulus und Epaphras haben dann aber auch für Evangeliumsveränderung gebetet. Und zuletzt haben sie Evangeliumsveränderung wahrgenommen und gefeiert. Das bedeutet Jüngerschaft. Jüngerschaft ist nichts Kompliziertes. Es ist kein großes Geheimnis und keine große Kunst. Es bedeutet, das Evangelium und all das, was Gott uns durch das Evangelium sagt, ins Leben von anderen zu bringen. Es bedeutet, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören, Evangeliumsveränderungen zu erbeten, zu fördern und dann auch zu feiern. Damit Christus, dieser alles überragende Christus, im Leben von anderen sichtbar wird. Lasst uns das mit Gottes Kraft und Hilfe tun. Gott segne uns dazu. Amen.